der Daten- oder Data-Bereich ist immer noch eine super attraktive Karriereoption. Aber was genau brauchst du eigentlich, um da durchzustarten? Musst du Statistik und Mathe-Crack sein oder Informatik studiert haben? Oder geht's vielleicht auch ohne? Worauf genau es ankommt, bespreche ich heute mit Benjamin Auenkofer.
Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Und damit ganz herzlich willkommen zu Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass mein Gast sich heute ja wieder Zeit genommen hat, denn ja, alter Bekannter würde ihm nicht gerecht werden. Wir kennen uns A noch nicht so lang, B ist er noch recht jung. Schütteln den Kopf.
40.
Aber ja, sind wir gleich alt. Noch. Aber ich freue mich, dass er wieder da ist, denn wir hatten in unserer letzten Aufnahme mal eines seiner Themengebiete bearbeitet und haben uns gut verstanden und wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt aber nochmal wieder, um über ein anderes Thema zu reden, aber erstmal genug der Worte vorab. Bei mir ist Benjamin Auenkofer, Geschäftsführer von Datanomic und Audavis und ja, stell dich doch mal kurz nochmal vor den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht die erste Episode mit uns verpasst haben.
Ja, danke Christian für die erneute Einladung. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Datanomic GmbH in Deutschland und in dieser GmbH entwickeln wir Datenstrategien und KI-Strategien für Unternehmen und setzen diese um, vom Report über ein Data Lakehouse bis zum KI-System. Und dann bin ich auch Gründer, also Mitgründer mit zwei anderen Kollegen der Audavis GmbH. Das ist ein eigenes Startup, ein skalierbares Startup im Bereich Software as a Service oder AI as a Service sogar. Mhm. Vielleicht ein bisschen fancier ausgedrückt, ja? AI as a Service für Wirtschaftsprüfung.
Und heute haben wir ja gesagt, gucken wir mal rein in das Thema, was ja vielleicht viele Zuhörer und Zuhörer auch umtreibt, Karrieren oder Jobs im Datenbereich. Wie kann ich eigentlich eine Karriere hinlegen im Datenbereich? Was ist da wichtig und was sollte ich vielleicht auch tunlichst vermeiden, weil es meine Karriere beschädigt und ja, wie werde ich vielleicht in einer Data-Karriere auch richtig reich?
Ja, da können wir gerne drüber sprechen. Also ich spreche da so, ich sag mal so, ich habe ja Mitarbeiter, ich habe ja auch Teams geleitet, auch als Interim-Manager im Bereich Head of Data, Head of Data Science und so weiter. Und habe natürlich super viele Bewerbungsgespräche geführt. Früher war ich ja auch selber Bewerber, ne? Ich war ja früher auch Angestellter, bevor ich gegründet habe und kann natürlich da viel zu sagen. Und ich kann es schon mal eins vorwegnehmen. Wenn man es schafft, Daten und Analyseverfahren einzusetzen, um wirklich Mehrwert zu schaffen mit dem, dann kann man auch sehr gut Geld verdienen.
Also ich bin ja hier der immer einer der Exoten, ähnlich wie ein paar andere, die ich jetzt schon auch kennenlernen durfte. Ich bin Quereinsteiger. Also ich bin so unklassisch, wie es nur geht. Ich hätte Metzger werden sollen, habe dann Biologie studiert und bin jetzt im Data-Bereich unterwegs. Und du bist da nicht ganz so exotisch, aber also mal aus deiner Sicht so als Geschäftsführer, was brauche ich oder was ist wichtig, wenn ich in dem Datenbereich Karriere machen will oder wenn ich da rein will?
Als Quereinsteiger, also ich bin auch Quereinsteiger. Ich hatte eine Ausbildung zum Softwareentwickler gemacht. Das ist auf Deutsch Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Danach habe ich studiert. Ich dachte erst Wirtschaftsinformatik, habe dann auf Wirtschaftsingenieurwesen bin ich dann gegangen, weil das ein bisschen technischer ist. Elektrotechnik ist dabei und so, ne? Und dann bin ich in die Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung gegangen als Angestellter, als Mitarbeiter. Und habe ich dann da, eigentlich bin ich Quereinsteiger, habe mich dann mit Daten befasst. Das war zufällig, das habe ich mir gar nicht ausgesucht. Ja. Weil wenn man programmieren kann, dann ist man schnell in dem Bereich, zumindest damals war das so, dass man dann schnell mal Daten auswerten muss. Ne? Und das ist aber auch heute so, dass man als Quereinsteiger es leicht hat, weil ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, die eigentlich Quereinsteiger sind. Und es kommen auch immer welche neue dazu. Was man dafür braucht? Na, man braucht eigentlich gar nicht viel. Man muss ein bisschen gesunden Menschenverstand haben. Einen kleinen Faible für Programmierung, also technische Zusammenhänge und Statistik, Mathematik wäre nicht schlecht. Man muss aber auch kein super Mathematiker sein oder so, ne? Und man muss wirklich eine Motivation haben. Man muss Bock auf die Sache haben und auch Bock haben, es nicht einfach nur für sich zu verstehen, sondern es auch Leuten zu erklären, zugänglich machen und zu nutzen im Unternehmen.
Also das heißt, an der Stelle sage ich jetzt mal, Motivation schlägt irgendwo Talent.
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile, genau, ich stelle eher Leute ein, die einen merkwürdigen CV haben, aber einfach das Ausstrahlen, die haben Bock auf die Sache, ja. Kommen aber auch zum Thema Arbeitsmoral später zu sprechen, ja, ist wichtig. Motivation hat auch Einfluss darauf dann. Ja. Und nicht so sehr die Leute, die einen ganz geraden Lebenslauf haben, aber eher fragen, ja, was ist jetzt Urlaub, was ist jetzt Gehalt? Und ich möchte bitte nichts Neues dazulernen, ne? Das ist dann schon schädlich. Also wir brauchen Leute, die motiviert sind und das schlägt Skill auf jeden Fall erstmal.
Mhm. Okay, das heißt, wie beim Fußball, du brauchst natürlich in der idealen Welt kommt beides zusammen, Talent und Fleiß, aber am Ende würdest du sagen, schon Fleiß und dich reinzuhängen, es ist jetzt nicht, man darf halt nicht erschrecken, glaube ich, bei dem Thema, wenn es heißt Data und jetzt musst du auch mal was programmieren. Das sollte dich jetzt nicht schocken, dass du irgendwann mal das Programmieren lernen musst, aber du musst es nicht von vornherein können.
Nö, genau. Und man kann auch sogar eine richtig erfolgreiche Datenkarriere einschlagen, ganz ohne Programmierung sogar. Dann muss es halt noch mehr in den Bereich Value, Wert gehen. Ne? Man muss die Methoden so ein bisschen verstehen, was steckt dahinter, und man muss viel Vorstellungskraft haben. Vorstellungskraft, um zu verbinden, was sind denn die Probleme und Potenziale eines Unternehmens, wirtschaftliche Potenziale auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie kann man denn diese Methoden der Datenanalytik anwenden, um genau daraus einen Mehrwert zu schaffen.
Also das heißt, von der Business-Seite zu einem kommen, so okay, wie kann ich einen Mehrwert schaffen mit Daten und das dann rüber übersetzen und dann vielleicht wieder zusammenarbeiten, sagen, okay, dann gibt es vielleicht Leute, die leidenschaftlicher programmieren als ich und das besser machen. Ich übersetze es zumindest mal in eine Sprache, dass die es programmieren können, was das Business ja oft nicht schafft.
Also mit Programmieren meinst du jetzt sozusagen wirklich so eine Idee entwickeln jetzt, so ein Konzept oder also wie ein Pseudocode?
Genau, mit Programmieren meine ich wirklich tippen. Also das, was jetzt ChatGPT macht.
Okay. Ja, genau, was ChatGPT macht.
Das, was jetzt ChatGPT macht. Das heißt, du musst diese Vorstellungskraft haben und sagen, okay, ich muss ein Konzept entwickeln und sagen, okay, aus den Daten bringe ich die Information raus, das bringt mir den Business Value. Aber ich muss halt diese Übersetzungsleistung von Business Value zu Datenkonzept, nenne ich es jetzt mal, machen.
Richtig, man muss einmal wirklich vermitteln können, was kann man machen mit Daten, welche Daten gibt es da, also man kann auch eine richtige Datenstrategie entwickeln. Man muss aber auch programmieren können, wenn man das wirklich umsetzen möchte, ne? Oder Leute haben, die es programmieren. Also wie gesagt, man kann wirklich eine richtige fachliche Karriere machen, sagen, ich will das wirklich können, diese Leute sind high demanded gerade. Nicht mehr so sehr diese leichtfüßigen Einsteiger jetzt, also jeder wird Einsteiger, ne? Muss aber schnell schaffen, dann auch wirklich gut zu werden, weil ChatGPT ersetzt die einfach mittlerweile, würde ich fast schon sagen. Trotzdem, eine Fachkarriere ist immer noch sehr lukrativ und kann sehr interessant sein, und mit einer Fachkarriere kann man später auch immer zu einer etwas höheren Form dann auch wieder transformiert werden, ne? Also so ein Head-Off werden oder ein Chief Data Scientist werden oder sowas. Aber es gibt auch Leute, die sind einfach nur Datenmanager. So, und die haben vom Programmieren jetzt nicht so viel Ahnung. Die haben vielleicht einen Crashkurs gemacht. Das habe ich oft, dass ich auch Managern so einen Programmierkurs gebe, damit die mal wissen, was ist so Rekursion versus Iteration, ja, was ist objektorientierte Programmierung, wie funktionieren eigentlich so APIs und so weiter. Warum? Weil die wollen einfach so ein Gefühl dafür haben. Die wollen auch wissen, warum dauert das immer so lange. Also viele Entwickler jammern, ja, weil es dauert das. Und die Manager glauben das gar nicht. Und die müssen das mal selber erleben, warum das manchmal so schwierig ist. Zum anderen, es bereichert das eigene Gehirn unfassbar. Es regt richtig an. Also wenn man das mal verstanden hat, wie man so Suchalgorithmen zum Beispiel implementiert, dann muss man sich einmal, das ist am Anfang, ist das Hirnfick, und später läuft das aber einfach so durch und man hat eine ganz andere Denkweise, die man dann auch im Projektmanagement übertragen kann.
Okay, das heißt auch als, nochmal die Message, auch als Manager in einem Data-Bereich, wenn du sagst, ich programmiere selber gar nicht, brauchst du ein gewisses Grundlagenverständnis von Programmierung, wie du sagst, APIs, was ist Objektorientierung, damit du halt auch bewerten kannst, wenn du eine Schätzung kriegst und werde ich mal ein bisschen böse. Wenn du sagst, ja, meine internen Mitarbeitenden erzählen mir da Quatsch, die schätzen ein bisschen länger ein. Das ist ja noch verhältnismäßig harmlos, wenn du jetzt einen Dienstleister hast, der dir, ja, da sagt er, das Projekt sind 100 Tage, aber eigentlich wunderst du dich, warum es 100 sind. Und wenn du die Grundlagen hast, kannst du sagen, okay, das ist schon valide, dass es 100 sind, oder nee, der zieht mich jetzt gerade hart ab, das schafft man in 30.
Ja, vor allen Dingen, dass man auch mal so diese Äußerung ein bisschen einordnen kann. Ne? Wenn es heißt, von wegen, ja, die API funktioniert nicht, komm mal weil, ja, und wir müssen eine neue entwickeln dafür. Und man hat das Gefühl, Moment mal, ich weiß doch da was zu. Ich kann mal ein paar schlaue Fragen stellen. Die sorgen dafür, dass dieser Dienstleister auch sagt, okay, mit denen haben wir es nicht so einfach, da müssen wir ein bisschen gut argumentieren, der entblößt uns sonst. Ja. Und schon wertet man das ab. Ne? Das ist auch wichtig, wenn man als Manager auch ein Data Scientist oder ein Data Science Team führt oder ein KI-Team und so weiter. Dann sollte man das Grundverständnis haben, und nochmal, man muss keine Fachkarriere anschlagen, aber dann sollte man das Grundverständnis haben, weil die Leute respektieren einen sonst nicht. Da kann man sich irgendwas schönreden, man kann mit denen Golf spielen und Party machen. schöne Stimmung erzeugen. Aber in dem Moment, wo es um die Wurst geht im Projekt, und ich weiß, ich als Mitarbeiter, mein Manager versteht das sowieso nicht, oder ich kann ihm einfach irgendwas erzählen, der kann das gar nicht nachvollziehen, der hat da gar keine Idee, warum das so sein könnte oder warum auch nicht, dann ist das im Arbeitsstress oft so, dass die Leute dann einfach diesen Respekt verlieren und das Projekt auch einfach schief geht.
Das heißt, auch in der Führungskarriere, jetzt mal Manager, ich mache es mal als Führungskarriere, auch in der Führungskarriere brauchst du so einen gewissen Anteil an Grundlagenverständnis, damit du noch, ja, sag ich mal, plausibel mitreden kannst, aber, und das ist auch dieses, was ich oft sehe, man muss nicht den besten Programmierer zum Teamleiter machen.
Nee, ganz im Gegenteil. Oft ist der beste Programmierer auch der schlechteste Teamleiter oder einer der etwas schlechteren. Ne? Das ist, muss wirklich passen. Wobei das natürlich auch immer anders sein kann. Das kann man ja entwickeln und das muss auch jemand wollen und so weiter.
Genau.
Genau. Nee, also der Teamleiter muss nicht Programmierer sein. Der Programmierer muss eigentlich Teamleiter sein. Die können sich aber alle können sich irgendwo hinentwickeln. Aber es muss ein bisschen Grundverständnis da sein. Das ist halt wichtig, dass man sich versteht.
Jetzt aber nochmal sagst du, okay, Data Science Team. Was ist für dich eigentlich ein Data Scientist? Weil das ist auch wieder so ein Begriff, den ich persönlich, ja, wir hatten früher in Deutschland so ein schönes Ausbildungssystem, da wusste ich, wenn ich einen Metzgergesellen einstelle, da kenne ich es halt her, wenn ich einen Metzgergesellen einstelle, dann weiß ich genau, was der in seiner Abschlussprüfung hatte. Wenn ich einen, wir hatten das letzte Mal das Thema Wirtschaftsprüfer, wenn ich jemanden einstelle, der einen Wirtschaftsprüferabschluss hat, dann weiß ich, der hat einen Steuerberater gemacht, die Wirtschaftsprüfung gemacht, da weiß ich, was ich bekomme. Data Scientist, es gibt ja jetzt keine Ausbildung, es gibt schon Studiengänge Data Science, aber es gibt jetzt nirgends irgendwo so eine festgeschriebene Definition, was kann ein Data Scientist eigentlich oder was ist der eigentlich? Was ist für dich denn ein Data Scientist? Wo würdest du sagen, das macht einen Data Scientist aus und das unterscheidet ihn jetzt von Anwendungsentwickler, von einem BIler, von einem Process Miner, whatever?
Also im Gegensatz zu einem Wirtschaftsprüfer oder einem Arzt oder Rechtsanwalt ist es keine geschützte Berufsbezeichnung, also die Bezeichnung des Data Scientists. Das ist auch gut so, weil der Beruf extrem im Wandel ist. Und was ich jetzt erzähle, könnte in 5 Jahren auch, vielleicht auch in 2 Jahren, wieder komplett veraltet sein.
Ja.
Ich würde sagen, vor 5 Jahren war es so, dass ein Data Scientist erstmal so das Mädel für alles war. Das heißt, Datenerhebung, Durchführung der Analyse, Visualisierung, Dashboard bauen, alles, ne? So. Und da waren auch viele Stellenbeschreibungen so draußen. Ich suche einen Data Scientist und der soll eigentlich alles können, ne? Mittlerweile ist der Beruf schon ein bisschen enger definiert, aber auch flexibel und offen. Das heißt, es steht jedem frei, sich Data Scientist zu nennen. Das ist leider so. Es gibt erstmal sehr spezialisierte Data Scientists. Es gibt welche, die machen im Grunde nur Zeitreihenanalyse oder die machen nur Data Mining mit Unsupervised Learning. Das heißt, die clustern Daten und die finden Anomalien in Daten und so weiter. Und die können nicht so gerne das anderes machen. Die machen das nicht so gerne, ja, oder die nicht das nicht so oder wie auch immer. Und es gibt natürlich Data Scientists, die sind nur im medizinischen Bereich, ne? Also nicht im Business-Bereich, astronomischen, medizinischen, naturwissenschaftlichen, Bioinformatik, ne, in dem Bereich tätig. Und andere arbeiten quasi nur in der Supply Chain Analyse. So, deswegen ist es relativ weit gefasst. Aber wo sich alle treffen, so dieser kleinste gemeinsame Nenner, ist, dass ein Data Scientist in der Lage sein muss, der muss programmieren können, aber der muss nicht Software entwickeln können. Der muss nicht, auch objektorientierte Programmierung ist ein Plus für ihn, ist besser. Objektorientierte Programmierung ist im Grunde so ein Kernelement, so ein Konzept, womit man sehr stabile, modulare Software bauen kann.
Ja.
Man verwendet objektorientierte Programmierung auch in der Data Science, aber im Grunde eher so als User und muss es nicht unbedingt selber entwickeln oder selber Klassen bauen, Module bauen und so weiter. Also Programmierung auf jeden Fall und richtig statistische Grundlagen, die sind sehr wichtig. Das mangelt manchen auch schon. Und da muss ich auch sagen, da hast du dich vielleicht ein bisschen übernommen mit der Bezeichnung Data Scientist. Ja. Also es muss auch mehr sein, als so Mean und Median unterscheiden zu können. Ja. Was ist ein Konfidenzintervall? Was ist ein P-Value und was ist ein T-Test? Ne? Also Hypothesentesten ist wichtig zu können. Aber auch so einfache Machine Learning-Algorithmen, sowas wie ein Random Forest, Kainis Neighbor-Algorithmus, Sigmoid-Funktion, logistische Regression, meinte ich damit eigentlich. Solche Sachen muss man da auch können. Und dann muss man auch eine dritte Sache können. Man muss wissen, wie man das anwendet auf Daten und wie man dann Use Cases damit löst. Und wenn man das kann, Use Cases vielleicht in der Supply Chain, vielleicht in der Produktion, in der Finanzwelt oder in der Medizin, passt alles. Das ist aber ein Data Scientist dann.
Also das heißt, du brauchst die Programmierkenntnis, Grundlagen. Du brauchst bei Statistik ein tieferes Verständnis. Also wenn ich einen T-Test, Hypothesentesten, Konfidenzintervalle habe, dann bin ich schon etwas tiefer in der Statistik als irgendwie Grundlagenvorlesung, 2. Semester Statistik für Anfänger. Sondern so ein bisschen tiefer muss ich schon runterkommen.
Also ich muss sagen, in den Grundlagen Statistik, so Statistik 1, 2 an vielen Universitäten, da ist schon ziemlich viel da drin eigentlich. Die Leute vergessen das nur. Also viel mehr braucht es auch wieder nicht dann. Ne? Also
okay.
Vielleicht mal ein Buch, was sagt, ich sage immer, wie man es anwendet, aber im Grunde viel mehr ist es dann auch wieder nicht. Auch wenn es natürlich schon exotische Sachen gibt, die man dann noch lernen kann. Aber im Grunde, eigentlich reichen die Grundlagen dafür schon, nur die Leute behalten diese nicht, wenden diese nicht an.
Das ist blöd gesagt, wenn ich meine Hausaufgaben mache und die Grundlagen schon kann, bin ich schon viel weiter als viele Leute, die halt in der Uni drin saßen und ja halt physische Präsenz damals gezeigt haben.
Genau.
Dass das noch ein Ding war.
Also ich habe auch vieles nachträglich gelernt. Ich habe das früher auch nicht verstanden. Ich habe auch keinen Bock drauf gehabt früher. Ich bin erst von der Programmierung gekommen, eigentlich aus der Softwareentwicklung, Programmierung, und dann habe ich die Mathematik nachgeholt. Also ich habe super viel abends gelernt, weniger Netflix sozusagen, ne? Wobei da gab es auch keinen Netflix damals. Ja. weniger DVDs gucken, weniger Software, Spiele zocken, einfach mehr sowas lesen. Und es hat mir Spaß gemacht, und je mehr ich verstanden hatte, ich dachte auch früher mal, ich verstehe das niemals, ich dann gelesen habe, angewendet habe, also so kleinen Beispielen, habe ich viel gelernt, und dann kam so der Knackpunkt. Da habe ich gesagt, oh, wenn ich das verstehe, verstehe ich das nächste auch und so weiter. Und dann kam es immer weiter. Und einmal bin ich zu neuronalen Netzen gekommen. Ich dachte früher, ich verstehe das niemals. Ja, nee, das geht. Also man versteht, wie zum Beispiel Neuronetze trainiert werden können. Das kann man lernen. Das ist dann Mathematik, die geht dann so ein bisschen eher in diese Matrizenrechnung rein. Wenn man das auch noch versteht, und das hat man eigentlich auch im Studium, also viele haben das im Studium gehabt, Matrizenrechnung, Matrizenmultiplikation und so weiter, dann geht das auch ganz schnell. Und wenn man das auch nicht gelernt hat, kann man es trotzdem verstehen, meiner Meinung nach. Man muss nur sich den Arsch ein bisschen dafür aufreißen, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja. Also das heißt tatsächlich, wie du sagst, das ist alles noch jetzt für einen durchschnittlich gebildeten Absolventen stemmbar. Also ich muss jetzt nicht Stephen Hawking sein, um das zu verstehen, aber ich muss mich halt einfach auf meinen, wie du schön gesagt hast, ich muss mir halt mal auf den Arsch setzen und nicht Netflix gucken oder TikTok scrollen, sondern mich hinsetzen und das einfach mal machen und das einfach tun und mich reinfuchsen in dieses Thema, weil ich eine Leidenschaft dafür habe oder weil ich diese Leidenschaft dafür entwickelt habe und diese notwendigen Grundlagen. Und ja, manchmal ist es ätzend. Also hier steht auch ich habe ja Biologie studiert, hier steht auch ein Käferkasten noch rum, den ich im zweiten Semester anfertigen musste. Fand ich furchtbar nervig, aber ich habe es halt gemacht, um die Grundlagen zu lernen.
Mhm. Ja, und wenn man viel gelernt hat und man hat das Gefühl, ich habe jetzt vieles verstanden, was ich früher vielleicht gar nicht dachte, dass ich immer verstehe, dann entwickelt man auch ein Selbstwertgefühl, zu sagen, alles Weitere schaffe ich auch. Und dann kann man auch mit Just-in-Time-Skills arbeiten. Das ist so ein Insider von mir, ja, nicht groß aussehen bitte, ja, nicht weiter sagen. Just-in-Time-Skills, ja, das ist, also wenn du weißt, wie vieles funktioniert, zum Beispiel, du kennst super viel Python-Programmierung und so weiter und es stößt auf irgendwas, wie zum Beispiel Interfaces in Python, die sind zum Beispiel in C-Sharp viel einfacher, viel intuitiver zu implementieren als in Python. Okay. Ja, das habe ich mich lange vorgeweigert, das anzuwenden. Das sind diese ABC-Klassen. Sorry, ich gehe jetzt ganz tief rein gerade. Aber das ist etwas, das muss man nicht gleich können. Aber man kann sagen, ich kann es schnell verstehen. Wenn ich das brauche, dann lerne ich das. Ja? Mhm. Oder Bereiche im Machine Learning, wenn man nicht weiß, wie funktioniert eigentlich so ein Random Forest, Entscheidungsbaum. Da steckt da ED3-Algorithmus dahinter. Da habe ich vielleicht keine Zeit gehabt zu lernen, vielleicht war es nicht die Priorität, aber wenn man schon eines gelernt hat, man kennt viele andere Algorithmen zum Beispiel, dann kann man sagen, wenn ich das wissen muss, wenn das mathematisiert wird, dann nehme ich mir ein, zwei Abende, ich ziehe das durch, ich verstehe die Grundlagen zumindest dann davon.
Also das heißt, ich nenne so eine Fähigkeit, diese Transferfähigkeit, also das ist auch ganz wichtig, dass du sagst, ich habe gewisse Denkmuster, die ich dann von einem Bereich auf den anderen übertragen kann.
Genau.
Also wenn ich sage, ich war jetzt bei einem Fußballverein in der Analytics-Abteilung, die sind ja auch alle super durchdigitalisiert und ich mache meine Analyse über die Spielerbewegungen und habe da Analysen drüber gefahren und jetzt gehe ich halt in den Supply Chain von dem produzierenden Unternehmen und jetzt laufen halt nicht mehr Menschen über einen Rasen, sondern jetzt laufen irgendwie Pakete von Lieferanten durch mein Lager und hinten wieder raus, aber die Methodik der Zahlen und Daten dahinter kann ich von dem einen Konzept aufs andere übertragen, diese Fähigkeit.
Richtig, das ist so diese Use Case Similarity. Das heißt, man hat eigentlich so ein Use Case, den man noch nicht gemacht hat. Vielleicht haben den wenige bis jetzt gemacht. Man kann sagen, ey, pass auf, lieber Kunde oder das Unternehmen, in dem man angestellt ist, haben wir noch nicht gemacht, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht gemacht, aber wir haben was Ähnliches gemacht. So, und das lief so ab, das müsste man darauf übertragen können. Ne? So kann man auch Karriere machen übrigens, indem man sagt, ey, ich weiß nicht, wie es geht, sondern ich nähere mich dem an, indem ich versuche, Parallelen herzustellen.
Ja, und das ist auch so, wo ich auch sage, das ist eine der zentralen Fähigkeiten, die wir, glaube ich, heute brauchen in der doch ja durchdigitalisierten und schnell ändernden Zeit. Aber jetzt nochmal so die Frage, jetzt auch mal, du bist ja auch Geschäftsführer, warst auch als Angestellter in Unternehmen, du siehst ja auch in deiner Beratungstätigkeit viele Unternehmen und provokante Frage, kann ich denn mit so einer Datenkarriere reich werden oder muss ich da dann doch vielleicht Jura studieren und Mergers and Acquisitions machen?
also ich glaube, reich werden kann jeder und auch mit einer Datenkarriere und vielleicht mit einer Datenkarriere sogar besonders gut. Aber das kommt nicht von selbst. Also ich sehe ja viele Leute, die möchten gerne viel verdienen, die würden gerne Porsche fahren, die würden gerne eine Villa haben, viel reisen können und so weiter, Geld dafür übrig haben. Aber egal in welcher Branche das. Ich glaube, die Datenbranche ist die, die einem das schnell ermöglichen kann. Aber man muss wirklich sich ransetzen, man muss motiviert sein, muss viel lernen können. Und dann ist nicht nur lernen, also es gibt auch viele Data Scientists, die sind genial. Und die kannst du für ein ganz gutes Gehalt einstellen. Warum? Weil die sich nicht gut verkaufen können. Und weil sie selber auch nicht dem Kunden oder ihrem Arbeitgeber sozusagen das gut verkaufen können. Das heißt, die behaupten dann oft auch, sie möchten das gar nicht. Vielleicht tun sie es auch nicht, sie möchten es nicht. Aber im Grunde ist es eine Frage, wenn du es doch möchtest, dann musst du eigentlich nur Folgendes tun. Du musst gucken, was kannst du alles? Und dann, also viele underraten sich da auch ein bisschen. Ne? Sind so, wie heißt das, Tiefstapler auf Deutsch. Ja. Das sieht man auch ganz oft bei Data Scientist. Aber nicht bei allen, es gibt auch total Extrovertierte und so weiter. Und die Extrovertierten, die räumen dann die Bühne ab, weil die gehen dann präsentieren. Und zwar vielleicht sogar auf öffentlicher Bühne, aber erstmal auf interner Bühne im Unternehmen, sagen, lieber Geschäftsführer, ich muss dir was zeigen. Der Geschäftsführer sagt erstmal, ich habe keine Zeit dafür, lass mal stecken und so weiter. Die bleiben dran, die sagen, nee, pass auf, das hat so viel Wertbeitrag. Ja, ich weiß, du steckst da gerade in der folgenden Krise oder du hast das Potenzial. Genau darum geht es. Okay, machen wir einen Termin, alles klar, präsentieren das und überzeugen. Und das sind die Leute, die richtig gut verdienen können. Warum? Weil sie einen Wertbeitrag, also Value schaffen können mit dem, was sie tun, das präsentieren können, weil wir sind alle Menschen, wir möchten es präsentiert haben. Ja, wir beauftragen auch niemanden, auch privaten. Ich beauftrage auch keinen Maler, wo ich sage, ja, ich könnte mal malen, ich muss es nicht unbedingt, aber ich könnte meinen Flur streichen lassen. Dann wirst du eher den beauftragen, der zu dir kommt und sagt, pass auf, kein Problem, das machen wir. Ich vermittle das Gefühl, egal was kommt, das schaffen wir irgendwie. Ja? Und nicht den Maler, der sagt, ja, das sieht aber schwierig aus von der Grundierung oder ich kenne mich nicht aus. Ja. Zeig mir das bitte. Aber das so, weiß nicht, ja, da können wir auf Probleme stoßen. Ne? Wen würde man eher beauftragen? Sicherlich den Maler, der sagt, pass auf, mach dir keine Sorgen. Wenn ich nochmal kommen muss, dann mache ich nochmal drüber. Aber am Ende wird das klappen. So macht man Karriere. Das gilt für den Maler, genauso wie auch für den Arzt vielleicht, aber eben auch für den Data Scientist.
Also du musst natürlich, um es authentisch zu machen, du musst diesen Wertbeitrag dann auch liefern können. Ansonsten bist du ein Blender.
Ja, das ist so, das Punkt. Ja, gut, erkannt, ja. Ja, sonst klappt das nur einmal, aber dann bringt das kein Geld. Dann bringt das kein Geld. Nee. Man muss zumindest im überwiegenden Falle das noch abliefern. Das ist ganz wichtig.
Klar, ich meine, Data Science Projekte geht auch ein guter Anteil an Data Science Projekten, ist immer noch spekulativ, so in meiner Erfahrung. Also du hast immer noch eine gewisse Spekulationsmasse bei Data Science Produkten, wo du sagst, da sind wir beim hypothesengestützten Arbeiten. Ich habe eine Hypothese, dass uns dieser Use Case so und so viel einspart. Oder ich habe die Hypothese, dass wenn wir das machen, das passiert. Und dann verifizierst du den Daten, okay, ist halt doch nicht gelaufen. Schade.
Richtig.
Ein gewisses Risiko ist dabei. Aber natürlich, es gibt auch, ich sage eher im Reporting oder dann in der Prozessoptimierung gibt es so No-Brainer, wo du sagst, okay, der wird auf jeden Fall das Geld wieder reinspielen. Und nehmen wir an, du hast so einen Fall, dann sage ich auch nochmal den Punkt, ja, dann musst du als Data Scientist zum einen in der Lage sein, diesen Wertbeitrag dann wirklich zu erbringen. Aber auch das, was du gesagt hast, ich muss auch meinem Sponsor, weil ich brauche ja mal Arbeitszeit, vielleicht auch irgendwie brauche ich noch ein neues Tool dafür oder Rechenpower, was auch immer. Ich brauche dafür ein bisschen Kohle und Arbeitszeit. Ich brauche dafür einen Sponsor. Und diesen Sponsor, jetzt intern oder extern, also sei es ein Kunde, der ein Projekt bei dir kauft oder ist es dein Chef, der dir halt einfach dann oder Chefin, die dir dann einfach das Budget und die Zeit dafür gibt. Du brauchst einen Sponsor und den musst du überzeugen können, damit du halt auch vorankommst, weil dann schaffst du den Wertbeitrag. Und wenn du den Wertbeitrag schaffst und wenn du hilfst, dass dein Unternehmen mehr Geld verdient, dann kannst auch du mehr Geld verdienen.
Ganz richtig, ganz richtig. Wie du sagtest, manchmal sind das auch so Spekulationen mit den Data Science Projekten, ne? Und man weiß nicht, ob das aufgeht am Ende. Und deswegen ganz wichtig, dass man da auch die Kommunikation drauf hat. Ich habe viele Unternehmen erlebt, die haben Data Science gemacht oder auch andere Projekte, so Process Mining Projekte zum Beispiel. Ja. Und bei Process Mining geht es darum, diesen Prozess zu rekonstruieren aus den Daten. Ja. Und haben dann natürlich viel versprochen. Ja, wir werden natürlich den Prozess transparent machen. Wir werden da so und so viel Einsparungen finden und so. Aber dann gab es Legacy-Systeme, die das gar nicht hergaben. Diese Prozessspuren wurden gar nicht getrackt zum Beispiel. Oder bei KI-Anwendungen. Wir wollten da was trainieren, einen Algorithmus trainieren, aber die Daten waren gar nicht in der Qualität da. Also dass man erstens sagt, Leute, alles, was wir finden auf dem Weg dahin, das ist ein Finding. Wenn diese Prozessspuren nicht da sind, ist es nicht die Lösung, nicht Process Mining zu machen, sondern es ist der Weg dahin, diese Daten, Lücken aufzuspüren, zu füllen und damit den Prozess letztendlich transparent zu machen. Es ist ja nie eine Lösung, nicht transparenten Prozess niemals transparent zu machen, weil er nicht transparent ist. Also es ist in sich geschlossen.
Ja, auch schwierig.
Das heißt, wir müssen, die Kommunikation ist sehr wichtig. Also gar nicht das Blaue vom Himmel versprechen, sondern sagen, wir haben da schon gewisse Hürden zu meistern, aber wir schaffen das am Ende, weil die sind alle lösbar. Und das sind schon Findings. Die verzögern alles vielleicht, aber die sind auch schon ein Gewinn fürs Unternehmen.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist, dass manchmal läuft man halt doch in Sackgassen mit einer gewissen Methodik. So. Und ein guter Data Scientist, ich habe jetzt so Data Scientist definiert, ein richtig guter Data Scientist, das ist auch der, der natürlich noch mehr Karrierechancen hat dann oder auch Gehaltschancen und so weiter, ist jemand, der wirklich sehr breit aufgestellt ist und sagt, ich verstehe nicht nur das eine, ich verstehe auch das andere. Ich kann, also ich gehe bis ins BI rein, vielleicht auch Process Mining, vor allem aber auch so richtig Data Science, die ganzen Methoden, das da gibt, also Unsupervised Learning ist komplett anders wie Supervised Learning, Machine Learning, Reinforcement Learning vielleicht und findet immer eine Lösung zu sagen, wenn wir hier in einen Engpass kommen oder in so einen Bottleneck oder so eine Sackgasse vielleicht sogar, dann haben wir Möglichkeiten auszuweichen und es doch am Ende zu schaffen mit einer ganz anderen Methode, eine ganz andere Herangehensweise. Und diesen Weitblick, die haben natürlich nicht so viele Menschen. Ja, das ist dann schon eher so die sehr erfahrenen Leute.
Das heißt, da musst du dann schon nochmal eine Schippe drauflegen und ja, sag ich mal, mehr haben als so der, ja, sag ich jetzt mal, Data Scientist, der gerade aus dem Studiengang mit dem Master einsteigt. Da muss man wahrscheinlich auch mal ein paar Projekte mehr gesehen haben, um überhaupt diesen Erfahrungsschatz zu haben.
Wer Karriere machen möchte, im Zweifel die Sachen annehmen. Wenn man sagt, man glaubt, man schafft das, annehmen, machen. Gar nicht so sehr aufs Gehalt gucken am Anfang, weil es gibt die Erfahrung. Und niemand zahlt viel Geld für jemanden, der keine Erfahrung hat. Am Ende machst du es erstmal für die Erfahrung. Du machst es, um Erfahrung zu sammeln, Wissen aufzubauen, so richtig die Hörner sich abzustoßen, ja, so richtig mal auch mal gegen die Wand zu laufen, daraus zu lernen, zu machen und am Ende viel einmal berichten zu können für andere Leute, ja, viel Learnings, aber auch für sich einfach viel Learnings gefunden zu haben und dann auch ein Selbstbewusstsein entwickelt zu haben, weil man einfach schon so viel gesehen hat.
Ja. Und dann, wenn du sagst, dann wieder diese Transferfähigkeit, sagen, das hat nicht funktioniert, dann probieren wir das. Und dann kannst du auch sagen, okay, dann komme ich in eine Rolle, wo ich halt auch einen entsprechenden Wertbeitrag zum Unternehmen leiste und dadurch kann das Unternehmen auch entsprechend mich dafür, ja, finanziell auch kompensieren, sage ich jetzt mal so.
Jetzt wird es viele geben, die sagen, ja, mein Unternehmen kann das aber nicht, die machen das nicht und so weiter. Also oft ist das Gejammer dann groß, dass die Unternehmen das nicht so unterstützen. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel vorhat, so eine Datenstrategie zu entwickeln, wenn man die gut macht und glaubwürdig vertreten kann, dann macht man immer Karriere. Dann kann man immer sagen, ich baue eine Datenstrategie. Eine Datenstrategie ist so ein Businessplan für die Daten, die im Unternehmen hat. Man guckt dann, was ist so erstens die Vision des Unternehmens, was sind gerade Potenziale. Toll ist auch, das funktioniert, wenn wir einen Wirtschaftsaufschwung haben oder auch eine Wirtschaftskrise. Ein Wirtschaftsaufschwung sagt eher, ich will mehr schaffen, ich will die Ressourcen besser nutzen, ich will einfach mehr Kundenbedürfnisse abdecken können. Ja. Eine Wirtschaftskrise sagt eher, ich möchte günstiger werden, ich möchte schneller, effizienter werden, schlanker werden. Ja. Also funktioniert immer, egal. Also auch die wirtschaftliche Situation spielt fast keine Rolle. Ne? Wir dürfen natürlich nicht alle Unternehmen in Deutschland verlieren. Aber wenn man das hat, dann weiß man schon mal, in welche Richtung geht's. Dann guckt man, welche Daten gibt es denn da? Ja, wo gibt es Potenziale in Daten? Man identifiziert relevante Daten. Identifiziert vielleicht aber auch Daten, die man nicht hat, aber generieren könnte, erheben könnte, finden könnte, sammeln könnte. Und dann sucht man sich die Methoden aus, die da helfen. Ne? Zum Beispiel Prozessverschlankung ist dann eher sowas wie Process Mining. Wenn es darum geht, eher so eine Effizienzsteigerung bei Mitarbeitern zu schaffen, dann sind das eher so KI-Systeme, Assistenzsysteme vielleicht oder gut Dashboards vielleicht auch, die einfach diese Entscheidungsfindung erleichtern, diese operative oder strategische Entscheidungsfindung und viele andere Methoden, die es dann so gibt, bis hin zur Automatisierung von ganzen Prozessen und Daten und Wertflüssen. Ja, und dann hat man so ungefähr, wenn man dann noch sagt, wie man das eigentlich baut, ist das eher so dezentral angesiedelt im Unternehmen oder zentral, wo ist Make or Buy, ja, was muss ich mir einkaufen, welche Mitarbeiterqualifikation habe ich schon in-house, welche muss ich vielleicht ein bisschen erstmal bilden mit Trainings und so weiter, dann hat man so eine Datenstrategie und wenn man das nur verkaufen kann, das kann fast nicht schief gehen, da muss man Gehör finden, direkt über den Vorstand oder vielleicht über verschiedene Ebenen, ich sage ja nicht, dass es einfach ist, aber es ist auf jeden Fall möglich und das ist ein Weg, wirklich Karriere zu machen im Unternehmen.
Das dachte ich, du sagst, das ist super einfach und wir werden jetzt alle über Nacht reich.
Nein, das nicht. Also ich habe die ersten Jahre, in denen ich da gearbeitet habe, selbstständig, habe ich echt fast nichts verdient. Also ich habe da wirklich, Existenzminimum vielleicht, ja. Das ist auch so ein Thema. Wir haben ja viele Bewerber und manchmal für mein eigenes Unternehmen, manchmal auch für da, wo ich als Interimmanager auch tätig bin manchmal, ne, weil ich das ja manchmal an mich nehme, dass ein Unternehmen, so ein Konzern oder ein großer Mittelständler sagt, wir brauchen da mal für ein paar Monate jemanden, der hier kurz den Hut auf hat. Ja. Dann mache ich auch diese Gespräche und da sind oft Leute, die haben falsche Vorstellungen. Also die kommen da rein, die wollen gleich 80.000 Euro verdienen und so weiter. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung da ist, Christian, aber es ist echt manchmal schwierig. Aber das Ding ist, die können das alle verdienen, aber die müssen was mitbringen, die müssen was gemacht haben oder wir müssen sie dazu enablen.
Ja, das, also... Zum Glück haben wir jetzt nur eine Tonaufnahme und man sieht mein Gesicht nicht.
Okay.
Nee, ich habe da tatsächlich, also ich habe schon...
Du lachst aber eigentlich, ja?
Ja, ich habe gelernt, manche Dinge mit Humor zu nehmen. Also ich hatte da tatsächlich auch, und das ist so das, wo ich auch sage, da gebe ich dir halt vollkommen recht, diesen Übernachterfolg und einfach reinkommen und hohe Summen aufrufen. Und ich, ja, mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber ich sage, 80.000 Euro ist ein Haufen Geld.
Ja.
Zumindest für mich. Und habe ich auch alles erlebt von jungen Leuten, die gekommen sind, jetzt bewusst plakativ, ich hatte auch mal ein Bewerbungsgespräch, die Person, also etwas überspitzt gesagt, Bachelor an der Fernuni Hagen, nicht einmal irgendwie, oder andere Hochschulen, nicht einmal in der Uni gewesen, nebenbei irgendwie versucht, so einen Bachelor zu machen mit einem 3,x Abschluss, kann nicht mal beantworten, was sie in ihrem Lieblingsfach an der Hochschule gelernt hat. Ich habe gesagt, ja, was ein Lieblingsfach, ja, das war das. Und was hast du da gelernt in dem Lieblingsfach? Boah, puh, dann kam halt ganz wenig. Und das halt irgendwie nebenbei gemacht. Also ich habe Respekt vor jedem, der nebenbei ein Studium macht. Nicht falsch verstehen. Aber wenn dann halt nichts hängen bleibt und du einfach nur da, keine Ahnung, dich online irgendwo einloggst und nicht mal sagen kannst, was du im Lieblingsfach gemacht hast und warum es dein Lieblingsfach ist und dann von mir 80.000 Euro als Einstiegsgehalt willst, das ist echt schwierig, sorry. Also das wird so nicht funktionieren, weil ich dir nicht abkaufen kann, dass wenn du nicht mal in deinem Lieblingsfach weißt, was du da gemacht hast, wie willst du dann in dem Job einen Wertbeitrag leisten?
Ja, das würde ich natürlich auch direkt mal fragen. Ne? Also was sie da im Studium gelernt hat, ist die eine Sache. Was will diese Person dann wirklich leisten? Und ja, will sie das auch schaffen? Das muss sie halt erklären können. Ne? Ja. Und da gibt es vielleicht auch ein Vorschussvertrauen dann.
Ja, aber wenn ich halt bei dem Bereich, wenn ich sage, ich will den Data-Bereich, und ich krieg diese, wie du sagst, diese Leidenschaft nicht transportiert, dann glaube ich dir halt auch nicht, dass du dich da reinfuchst. Also wenn du dich in dein Lieblingsfach an der Uni nicht reinfuchsen konntest, deswegen stelle ich da so die Frage, ne? Irgendwo muss diese Begeisterung ja sein, weil das ist auch entscheidend, wie du gesagt hast, da muss ich mich auch mal abends hinsetzen und einfach mal abends, also wenn ich Karriere in irgendeinem Bereich machen will, dann muss meine Leidenschaft so hoch sein, dass ich mich auch abends mal hinsetze und dann vielleicht noch ein Python-Buch lese oder online, gibt ja mittlerweile geile Online-Kurse, um Programmiersprachen zu lernen. Und dann muss ich mich vielleicht auch mal nach der eigentlichen Arbeitszeit hinsetzen und sagen, boah, cool, ich habe Bock, Python zu lernen. Jetzt ziehe ich mir mal so einen Online-Kurs rein. Oder boah, ich gehe demnächst jetzt in ein Maschinenbauunternehmen. Ich lese mir jetzt halt einfach mal so ein bisschen Grundlagen durch oder informiere mich über generell, was macht denn so ein Maschinenbauer überhaupt? Und gerade wenn du dich bewirbst, du bewirbst dich jetzt bei einem Maschinenbauunternehmen als Data Scientist, dann solltest du vorher schon mal gucken, was machen die, was stellen die her, wo verdient das Unternehmen seine Kohle und wie kann ich denn als Data Scientist dem Unternehmen helfen, mehr Kohle zu verdienen, weil dann bleibt ein Teil von der Kohle als mein Gehalt bei mir hängen.
Ganz richtig, ja. Aber ich glaube, das fehlt den Leuten irgendwie immer mehr. Es gibt auch viel mehr Ablenkungen, ne? Und alle denken auch, jetzt vielleicht werden sie auch einfach Instagram-Influencer oder irgendwas. Aber auch das, es gibt auch welche, die es relativ schnell geschafft haben, ne? Aber ich glaube, auch das ist nicht so einfach, wie viele denken und viele beißen sich da auch die Zähne aus. Ja. Und es ist einfach so, ohne Fleiß kein Preis. Also sei denn, man hat reich geerbt. Aber Good News für alle Leute, die nicht reich geerbt haben. So wie ich habe auch nicht reich geerbt. Wenn man sich was aufbaut, mit Fleiß, mit Anstrengung, ist man viel stolzer drauf. Ich kenne viele Leute, die haben auch einfach nur geerbt. Und die sind nicht unbedingt immer glücklichere Menschen. Ja. Ja, wir haben sowieso auch alle uns die gleichen Probleme als Mensch. Also ich glaube, auch die Superreichen haben so ihre Probleme. Natürlich wären wir alle lieber superreich, logisch. Aber wenn man sich das selber erarbeitet hat, dann ist das ein ganz anderes Level und dann macht das auch viel mehr Spaß. Man genießt das dann auch viel mehr, wenn man sich das erarbeitet hat.
Ich muss aber auch sagen, dass ich auch das Gegenteil im Bewerbungsgespräch schon gesehen habe, dass junge Personen da sitzen, die in einem Fach studiert haben, wo ich sage, boah, Respekt, dass du dich da durchgebissen hast. Also wirklich anspruchsvolle Studiengänge mit einem tollen Abschluss, die dann sagen, boah, ich habe da Bock, mich jetzt in das neue Thema reinzufuchsen und wo die Gehaltsvorstellung dann so ist, dass ich sage, okay, ja, ich zahle dir freiwillig mehr, weil ansonsten passt du nicht in mein Gehaltsgefüge. Ja? Ansonsten, das wäre unfair, jemand anders mehr zu zahlen, nur weil der einfach eine höhere Zahl hingeschrieben hat.
Richtig.
Das hatte ich auch schon. Auch diese Menschen gibt's. Und das ist so, ja, wie du sagst, also über Nacht reich werden geht nur, wenn die Omi super reich ist und jetzt gerade über Nacht verstirbt.
Ja, oder Lotto oder so, ja genau.
Ja, genau.
Ja, aber es gibt auch Leute, die braucht man einfach zum Abarbeiten. Vielleicht klingt das ist gemeint, ist nicht so gemeint. Ja. Also Abarbeiten, das sind Leute, die können was, die wollen was können. Die interessieren sich auch für das Thema. Und die sollte man dann auch adäquat bezahlen.
Ja.
Aber ich richte mich auch an diese Leute. Ihr könnt natürlich noch mehr verdienen, wenn ihr das, was ihr könnt, besser verkaufen könnt. Und zwar auch nicht nur euch besser verkaufen könnt. Wie gesagt, das ist so dieser Door-Opener dann, aber es dann auch wirklich einsetzen können zum Nutzen des. Und ich kenne ja viele, die programmieren irgendwas, die sind stolz wie Oscar, ne? Und Aber das Unternehmen sagt dann, schön gemacht, ja, aber bringt uns gar nichts, hilft dem Geschäft nicht weiter. Dann darf man sich nicht wundern, aber dann haben wir da vielleicht eine persönliche Erfüllung, weil man hat was gemacht, was einem selber wichtig war, man hat was gelernt draus, das ist alles, also ich werde das nicht madig machen, nee, das ist super. Ich habe auch vieles einfach so gemacht, weil ich Spaß dran hatte und ich wusste, es hilft eigentlich niemandem jetzt weiter, oder es ist zumindest nicht absehbar. So, aber ich bin dran gereift, ich habe Spaß dran gehabt, Freude dran gehabt, Leidenschaft reingesetzt und so weiter. Aber man kann ja nicht verlangen, dass man dafür dann bezahlt wird, weil im Grunde Geld ist immer ein Austausch, das ist ein Handel. Ja, und Handel ist definiert über, was zahle ich dafür, über den Mehrwert, den ich habe.
Ja,
und deswegen gibt es auch viele Unternehmen und auch wir setzen uns darauf, dass wir so mehr Value Engineering betreiben, also Value Engineers einstellen, das ist quasi eine neue Berufsbezeichnung.
Oh, noch eine. Genau das, was wir brauchen. Noch eine Berufsbezeichnung.
Noch eine Berufsbezeichnung, ja. Es ist meist so kombiniert. Also oft ein Data Scientist kann zum Value Engineer werden. Ja. Da habe ich Data Engineer gerade gesagt. Ja, Data Engineer auch. Data Scientist vor allen Dingen kann zum Value Engineer werden. Alle können zum Value Engineer werden. Aber Value Engineer ist so eine Art, vielleicht gar nicht so eine Berufsbezeichnung, weil das wäre zu allgemein für eine Berufsbezeichnung. Aber es ist so, den Hut aufhaben im Projektteam, Value Engineer zu sein. Oder für ein bestimmtes Projekt oder Produkt. Also Value Engineer ist jemand, der kommt aus vielen Bereichen, auch aus Process Mining, hat man oft diesen Prozess rekonstruiert, so ein Spaghetti-Prozess, der muss jetzt richtig gefiltert werden und so weiter. Und der Kunde fragt sich dann, ja, was mache ich jetzt in diesem Spaghetti-Prozess? Ne? Oder ich mache eine Datenanalyse, so eine Data-Mining-Aufgabe, zum Beispiel, um wirklich Cluster zu finden und Anomalien zu erkennen. Mhm. Was bedeutet denn das jetzt für den Kunden eigentlich? Und der Value Engineer startet jetzt da, wo so ein normaler Data Scientist aufhört, der sagt, naja, ich habe da Anomalien gefunden, das bedeutet jetzt dies und das. Mhm. Was du damit jetzt machst, weiß ich auch nicht. Ne? So der Value Engineer versucht da wirklich einen Plan rauszubauen, zu sagen, pass auf, damit jetzt können wir Folgendes machen. Mhm. Ja, jetzt haben wir was. Ja?
Aus den Daten kommt eine Information und aus der Information ziehe ich eine Erkenntnis und leite daraus Handlungen ab, die dann einen Wertbeitrag zum Unternehmen leisten.
Ganz richtig. So, das ist so diesen Hut aufhaben, den Value aus diesen Daten und den Analysemethoden, dann die Ergebnisse dann daraus zu extrahieren und erkenntlich zu machen und zu präsentieren, gut zu verkaufen.
Ja, aber jetzt auch mal so, um in Richtung Ende der Folge zu blicken, schlage ich mal so die Brücke ein bisschen über die Sachen, die wir besprochen hatten, so auch. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht, um in dem Datenbereich Karriere zu machen, der beste Programmierer, die beste Programmiererin sein, sondern es entscheidet sich daran zu sagen, okay, hey, ich habe Lust auf das Thema, ich habe Bock drauf, mit Daten was zu machen und vor allem, ich habe Bock mit Daten einen Mehrwert fürs mein Unternehmen, also ist es mein Unternehmen, vielleicht gründe ich was, zu erzielen oder für das Unternehmen, für das ich arbeite, hier einen Mehrwert mit Daten zu erzielen und dann auch diese Selbstdisziplin zu haben, das Thema interessiert mich so, ich bleibe dran, ich zeige da Einsatz und bring Sachen voran, weil dann entsteht auch der Mehrwert, den man mir halt dann auch finanziell entgegenbringen kann.
Ganz richtig, ganz richtig. Und hört auch bitte auf, alle Data Scientists werden zu wollen. Die Welt braucht gar nicht so viel Data Scientists übrigens. Ja, also Data Engineers sind teilweise gerade viel mehr gefragt, weil die müssen halt Daten in Strukturen bringen, wo sie dann verwertbar sind. Ja, Daten, Ladeprozesse orchestrieren und so weiter. Es gibt die Data-Analysten, die sind auch ganz toll, die gehen auf keinen Fall unter, ja. Data Stewards ebenso. Das Thema Value Engineering ist noch mal so eine extra Schicht oben drüber und da kann man alles mitmachen. Man kann auch als Manager erfolgreich sein, wenn man einfach ein bisschen Grundverständnis hat, das auch ausstrahlt, das ein bisschen verkauft, auch bereit ist, weiterzulernen, ein offenes Ohr und Auge für das Thema hat. Diese Never-Stop-Learning-Geschichte ist ganz wichtig in dem Bereich. Und Data Scientist nochmal soll auch nur jemand werden, der sagt, da habe ich wirklich meine Passion für. Statistik, Machine Learning, Programmierung und dann auch die Use Cases natürlich umsetzen zu dürfen. Und jeder andere, der muss es nicht sein. Also Data Scientist wird da oft gerne mal ein bisschen verwechselt, für viele Leute als Datenkarriere dann.
Selbst das Datenfeld ist schon so breit, dass du vom Engineer bis zum Analyst oder Dashboard-Engineer, wie du gesagt hast, Data Steward, gehen wir jetzt auch gar nicht mehr näher drauf ein.
Ja. ML-Engineer.
ML-Engineer. Also es ist ein unfassbar breites Feld, in dem man noch heute sich reinbewegen kann, weil es noch relativ neu ist. Auch als Quereinsteigerin, Quereinsteiger kannst du im Moment im Datenbereich mit Leidenschaft noch vorankommen, weil es eben verhältnismäßig junges Feld ist, gerade auch im Bereich KI. Und wenn du hier halt einfach Bock hast, was zu bewegen und eine Nische findest und dich selber verkaufen kannst, dann steht auch deiner Karriere und, du hast es vorhin gesagt, Villa, Porsche oder sonst was, nichts im Weg. Aber außer ihr habt den Sechser im Lotto, dann halt vielleicht nicht in einem halben Jahr, sondern es wird ein bisschen brauchen. Ihr braucht Ausdauer, Motivation und halt auch coole Leute um euch rum, die euch damit pushen oder zumindest nicht aufhalten.
Ja. Ich glaube, dieser Porsche ist ein bisschen provokativ. Viele möchten einfach nur einen Pony haben oder so, ja.
Also, ja.
Oder ein Pony.
Oder ein Pony. Ist auch okay. Sehr schön. Und damit Richtung Ende. Lieber Benjamin, du kennst es schon. Vielleicht hat sich's geändert. Was ist denn der Ohrwurm, den du gerade aktuell nicht mehr raus im Kopf gekriegt hast?
Aktuell ist das, ich habe wieder ein bisschen mehr vorbereiten müssen für so Trainings im Bereich Reinforcement Learning, immer noch das Thema bei mir. Und da habe ich sehr viel Hans Zimmer gehört und diese ganze Interstellar- und Inception-Geschichte, Time und also Time ist so ein Track ne, von Hans Zimmer, Inception. Und das ist bei mir auf jeden Fall im Ohr geblieben. Das spielt bei mir ziemlich häufig. Ja, also ich finde, Hans Zimmer ist ja so der aktuelle Beethoven oder Mozart, ne? Also ist ja der super viel, na, wie heißt das, ne? Also die Orchestration, nennt man das so? Ich kann das nur noch im Datenbereich, aber orchestrieren kann.
Ja. Komponist, glaube ich.
Komponist, das Wort habe ich gerade gesucht. Ja, das ist der aktuelle Komponist, den ich da als modernen Beethoven bezeichnen würde.
Ja, cool. Und die zweite bitte nochmal eine Buchempfehlung von einem Nicht-Benjamin Auenkofer-Werk, das jugendfrei ist. Was müssen wir gelesen haben?
Gut, ich hatte ja letztes Mal das Thema das Zombie Survival Guide genannt.
Ja. Ja,
so eine kleine Spaßempfehlung, also macht mir wirklich Spaß zu lesen. Jetzt bei diesem Thema würde ich sagen, machen wir das mal ein bisschen so, wir geben gleich eine Hilfestellung hier für die Leute, die sagen, ja, ich würde da gerne ein bisschen reinfinden in das Thema. Denn wenn ihr selber noch nicht Data Scientist seid oder vielleicht auch Data Engineer seid und Datenpipelines baut und sagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr die Anwendung verstehen, die Use Cases und so weiter, dann nimmt doch das Buch Data Science for Business von Foster Provost und Tom Favcet, ja, F-A-W-C-E-T-T. Ich weiß nicht genau, wie der Name ausspricht. Ja. Ist ein internationales englischsprachiges Buch. Es gibt aber auch eine deutsche Übersetzung, die heißt Data Science für Unternehmen. Ich habe beide Bücher auch gelesen, im Abstand von 5 Jahren oder so. Und die sind recht gut für den Einstieg, um so eine erste Idee zu bekommen. Geht auch ein bisschen um das Thema, wie man daraus eine Datenstrategie baut, ja, wie man Use Cases findet im Unternehmen. Und ein sanfter, guter Einstieg in das Thema für Manager oder auch für Fachkräfte, die sagen, ich möchte es ein bisschen verstehen.
Cool, danke dir. Bin ich gespannt, schaue ich auch nochmal rein. Und cool. Damit, lieber Benjamin, nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir heute auch mal in deinem ja durchaus vollen Terminkalender die Zeit genommen hast. Natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, drückt gerne jetzt abonnieren oder folgen, wie auch immer das heißt, in dem Player, in dem ihr gerade den Podcast hört, und hört gern wieder rein. Und ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie man mit Daten Karriere macht oder was er sonst so treibt, Benjamin ist auch auf LinkedIn, folgt ihm da gerne, vernetzt euch mit ihm. Oder ja, kommt gerne auf mich zu, wer das noch nicht getan hat, und folgt mir auf LinkedIn. Und damit sage ich bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Macht's gut.
Ciao.